Aktivist ist, wer aktiv ist. Raus auf die Straße ist das Motto dieser Sendung und wir begrüßen den wohl Deutschlands bekanntesten Mahnwachler Lars Merholz, von der Mahnwache in Halle Frank Geppert, Robert Stein ist auch mit dabei, mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, freut mich, dass ihr da seid. Zunächst die Frage, was wollt ihr trinken?
Ich nehme einen Kaffee bitte, schwarz.
Frank?
Da schließe ich mich an.
Und du kennst es.
Ich kenn's. Ja. Kommt sofort.
Ja, dann hat es endlich geklappt, dass wir mal zusammenkommen. Lars, hab ich ihn schon lange auf dem Schirm gehabt jetzt. Wir haben vor Jahren, glaube ich, mal telefoniert. Das ist jetzt schon länger her. Aber jetzt sind wir heute zum ersten Mal begegnet und die Mahnwachen gehen weiter. Ja? Also Bundesmahnwache steht an. 19. Mai 2018 auf dem Alexanderplatz in Berlin. Ja. Wir sind alle irgendwie dran beteiligt. Ja? Ja. Müssen wir noch gucken, wo wir unseren Platz finden. Ja. Und was sind denn deine Erfahrungen aus den letzten Jahren? Was hast du da so mitgenommen? Und erstens, weil wie viele Leute sind da meistens so gekommen bei der Bundesmahnwache?
Das kommt immer ganz drauf an. Zu den Höhepunkten hatten wir über 10.000 Leute, würde ich sagen. Der gesamte Potsdamer Platz musste gesperrt werden. Also wirklich, der gesamte Potsdamer Platz war voll mit Menschen. Du erinnerst dich sicher. Ja. Es war ziemlich unglaublich. Ja, aber natürlich im Zuge des Hin und Her waren es dann auch mal nur 1.000 auf einer bundesweiten. Also wir werden sehen, was kommt. Die politische Situation habe ich erfahren durch euch heute. Ich entziehe mich ja den Medien größtenteils. Ist ja eigentlich schon wieder so, dass man auf die Straße gehen sollte. Mhm. Also das Säbelrasseln hat seit der Ukraine-Krise nicht großartig aufgehört.
Im Gegenteil.
Und hat anscheinend neue Höhepunkte erreicht. Und deswegen ist Aktivismus so gefragt wie eh und je. Nur weil ich mich jetzt auch vielleicht der Öffentlichkeit ein bisschen entzogen habe, heißt das nicht, dass ich vielleicht in anderen Teilen aktiv bin. Also sich auch mit der Blockchain zum Beispiel zu beschäftigen, ist auch eine Art von Aktivismus. Also man muss nicht immer auf der Straße sein, um Aktivismus zu betreiben, das will ich sagen, aber man sollte schon auf der Straße zu solchen großen Veranstaltungen oder versuchen, größere Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, um halt den Unmut auch nach außen in Kunst zu tun. Das ist sehr wichtig.
Ja. Und Frank, wie hast du das erlebt die letzten Jahre, so vom Beginn der Mahnwachen? Ich weiß jetzt nicht, warst du 2014 schon aktiv? Hast du da auch von Anfang an mit gekämpft, will ich gar nicht sagen, sondern halt Aktionismus gezeigt? Ja? So, du bist auf die Straße gegangen, ja?
Ja, ich war mit dabei. Also ich habe damals 2001, habe ich noch alles hingenommen, was in den Medien kam, habe das so akzeptiert und geglaubt, aber ich habe, als der Libyen-Krieg angefangen hat, habe ich mir Fragen gestellt, weil das schien mir nicht alles plausibel und es gab immer nur diesen Weg zum Krieg, es gab irgendwie keinen Willen, da eine friedliche Lösung zu finden und das hat mich so abgeschreckt damals, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wem das nutzt und warum das passiert. Und da hatte ich niemanden, der mir hilft. Ich war alleine mit all diesen Gedanken und musste selber irgendwie auf eine Lösung kommen. Und da ich Volkswirtschaft studiert hatte, habe ich immer versucht, ökonomische Lösungen zu finden. Mhm. Und dann passierten diese Ereignisse und dann kamen damals die Menschen auf den Straßen zusammen. Und ich hatte irgendwie dieses erleichternde Gefühl, nicht mehr alleine zu sein. Und darum habe ich mich da angeschlossen. Ich war mit dabei. Ich kann mich noch erinnern, wie wir da am Ostermontag war das, glaube ich, standen. Und da waren alle zusammen. Da war auch die Wissensmanufaktur da und da war auch die Bandbreite da. Und es war einfach, auch Jürgen Elsässer, da war von links bis rechts irgendwie alles zusammen
und die Technik,
an dem Tag.
Wir hatten nicht mal eine richtige Bühne, die hatten nur Probleme mit den Boxen und wir waren auf diesen enormen Andrang fast überhaupt nicht vorbereitet.
Das stimmt,
die Redner standen am Ende auf Stühlen hinter Boxentürmen, weil wir es irgendwie nicht anders hinbekommen haben. Also es war total abgefahren, die Stimmung. Das war noch so richtig Aufbruchsstimmung. Ja, von dem Moment an, da war noch alles möglich.
Was ist dann passiert?
Ach du meine Güte. Ja.
Also, du hast es ja gerade gesagt, das war glaube ich, die erste große Veranstaltung, wo von links bis rechts alles da war. Und da habe ich auch gefühlt,
aber können wir das links und rechts weglassen? Können wir sagen,
das
von lieb bis nicht so ganz lieb, aber so, also von der Art und Weise.
Das ist ja schon wieder wertend.
Ja, aber das dieses Rechts, also
man. Na, oder nennen wir es einfach beim Namen. Da war halt von KenFM bis Jürgen Elsässer alles dabei.
So.
Und da habe ich auch gedacht, okay, das ist es jetzt, das ist jetzt das nächste Level. Aber dieser Punkt, das war ein Klimax sozusagen der Bewegung und seitdem ist es eigentlich wieder nach unten. Nicht unbedingt, was die Masse der Leute betrifft, ist seitdem mit Sicherheit gewachsen, aber die Einigkeit.
Ja, auf jeden Fall.
Also wir erleben Spaltung auch in der sogenannten alternativen Szene.
Aber sowas von, natürlich.
Ja, ja. Wie können wir das denn
nur lösen? Indem wir unsere eigenen Bedürfnisse zurückstellen.
Ja, aber erstmal die Frage, wie kam es überhaupt zu dieser Spaltung? Kam das intern? Kam das einfach, weil die Leute nicht grün waren oder wurde das reingetragen von außen, dass man das raufgepackt hat und gesagt hat, nee, das darf nicht sein, da ist zu viel.
Also man hat schon, also ich meine zum Beispiel Jutta Ditfurth, die hat das ja erstmal in die Medien gebracht und die hat ja erstmal sozusagen das Mem der Spaltung gesetzt.
Mhm. Ja, eigentlich noch viel. Nein, da muss ich intervenieren. Also, wenn ihr das hören wollt, ich versuche mich kurz zu fassen. Frau Ditfurth hat in den Medien bei Kulturzeit auf Extra 3 gesagt, dass ich mit Ken Jebsen und Jürgen Elsässer gemeinsame Sache mache. Und das hat mich schon gestört. Weil ich habe niemals mit beiden gemeinsame Sache gemacht. Ich hatte mit Jürgen Elsässer überhaupt nichts zu tun bis zu dem Moment. Ich hatte eine Facebook-Veranstaltung erstellt, Aufruf zum friedlichen Widerstand, so wie sie halt hieß und bla. Und dann mit dem Nachsatz gegen die Federal Reserve Bank und so weiter. Und dann hat Herr Elsässer angefangen, meine Veranstaltung mit Anti-NATO zu bewerben. Und da habe ich ihm gesagt, ey, das kannst du nicht machen. Weil da war ich noch nicht so weit, dass ich so weit gehen wollte und so. Und ich fand das frech, dass er angefangen hat, meine, alles auch blöde Wortwahl, aber sich da so raufzwängen und es dann noch anders zu nennen sozusagen. Also ja, anders zu... So. Und... wir hatten also eine Korrespondenz, die gar nicht so freundlich war. Ich glaube, ich habe ihm sogar gesagt, ich wehre mich dagegen, wenn du nicht aufhörst damit, sozusagen. Mhm. Und dann kam der Ditfurth und hat uns alle ins gleiche Boot geschmissen. Wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt komm mal mit auf die Bühne und jetzt, also um das klarzustellen auch, so dass er zwar reden kann, aber irgendwie, dass es da keine Gemeinheit, aber es hat auch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also ja, ich will jetzt auch, also das meinte ich auch mit Liebe und nicht ganz so lieb oder sowas. Ich würde mit den Elsässer kein Geschäft zusammen machen. So, das, wenn man das sagt, dann ist es nicht böse gemeint. Ich würde mit ihm Bier trinken gehen, okay, also würde mich auch nicht zwingen, ich schließe mich auch nicht seiner politischen Meinung an.
Du musst dich, glaube ich, auch gar nicht rechtfertigen. Es ist ja alles in Ordnung. Aber interessant ist natürlich, welche Dynamik das seitdem entwickelt hat. Ja. Und dass ich heute das Gefühl habe, und ich beobachte die Szene natürlich auch schon seit vielen Jahren, dass man. Oder dass sich viele so ein bisschen gezwungen fühlen, sich zu positionieren.
Mhm. Und ich wurde am Ende gezwungen, was ich gar nicht wollte. Ich wurde gezwungen, Position zu beziehen.
Wo stehst du?
So nach dem Motto. Genau. Ja, genau. Mhm. Und was Herr Elsässer auf der Ostermahnwache gesagt hat, war perfekt.
Die Rede war gut.
Es war überhaupt nichts an der Rede auszusetzen, auch wenn er zwei Bankennamen gesagt hat oder was auch immer. Ich kann auch ein paar Bankennamen sagen. Ich habe es immer versucht, alles zu vermeiden. Ich habe immer versucht, Religion zu vermeiden. Bloß nicht über das Judentum zu sprechen. Bloß nicht über das Christentum zu sprechen. Bloß nicht über Moslems zu sprechen. Ich habe immer versucht, diese Wörter...
Du hast dich selber zensiert.
Ich habe mich permanent selber zensiert. Bei jedem Interview, in jedem Auftritt, egal wo ich war, habe ich versucht, das alles zu vermeiden. Ne? Und ganz andere, die haben halt mal ein paar Bankennamen gesagt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, die Religion des Geschäftsführers der Bank. Die muss mir doch scheißegal sein. Das geht doch nicht, dass mir die Religion vorgehalten wird als Totschlagargument, ich darf irgendjemanden nicht kritisieren. Nee. So. Und deswegen wurde ich gezwungen, mich zu positionieren. Und nun hat Herr Elsässer in meinem ganzheitlichen, buddhistisch liebevollen Bild, was ich verkörper, die schon negativsten Texte verfasst sozusagen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, dann eher ohne Herrn Elsässer als mit Herrn Elsässer. Aber das war auch nicht gut. Also ich weiß nicht, ob wir mehr geworden wären, hätte ich zu Herrn Elsässer gestanden. Oder ob es denn noch kaputter gegangen wäre. Mhm. Aber ich habe es halt versucht, denn, ja, natürlich, wenn man wieder mit links und rechts kommt, verbinde ich mit links auch eher alternative Hippies, die um den Baum tanzen, als mit rechts. Also ich wollte lieber nette, liebevolle Leute da haben, als irgendwelche Leute, die gefrustet, aggressiv oder sowas sind, wenn man irgendwie versucht einzuteilen. Also es ist sehr schwer, sich da in der Situation war das auch nochmal so, ich wusste ja überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Das war innerhalb von 3 Monaten war das eine Explosion an Informationen, nicht nur Fakten, sondern auch persönliche Sachen, wo ich dann mein Telefon nie stillstand, ich dauernd mit irgendjemandem, es war Unglaublich, ich hätte gerne eine Kamera bei gehabt die ganze Zeit. Ich hatte ganz oft eine bei, dank euch, aber auch so in meinem sonstigen Privaten, das war abgefahren.
Wo du es jetzt gerade sagst, wir haben das ja über 8 Wochen lang dokumentiert. Jede Woche waren wir in Berlin und immer noch in irgendeiner anderen Stadt und haben die Parallelveranstaltung, es ist ja wirklich in jeder Stadt zu dem Zeitpunkt aus dem Boden gesprossen. Und man, der erste Film, Montagsdemo jetzt erst recht, der hat ja auch auf YouTube sofort 100.000 Klicks irgendwie gehabt. Das war eben diese besagte Osterveranstaltung. Und sehr interessant, diese Entwicklung über diese 8 Teile dann von Woche zu Woche zu beobachten, wie auch der Ton auf der Straße immer aggressiver wird. Du aber auch immer parallel dazu versuchst, immer mit deinen Transparenten, wo einfach nur ein Herz drauf gemalt war, dagegen zu steuern. Fantastisch eigentlich, was 2014 passiert ist. Es hat der Bewegung trotzdem unterm Strich jetzt auch mit Abstand betrachtet enorm viel Neues gebracht, weil die Spaltung ja aus Zerstörung erwächst auch oft was Neues. Und ich hatte es ja damals schon so gesagt, bis zu dem Zeitpunkt gab es halt so die alternativen Medien, so ein paar hier und da. Und du letztlich mit deiner Bewegung hast es geschafft, dass sich eine alternative Medienlandschaft daraus gestaltet hat, die sich eben ja dann eben doch in diese Schubladen irgendwo einkategorisieren lässt und in links und rechts da eben auch einzuordnen ist, was ja auch viele der alternativen Medienmacher von sich selber bekennen, die stecken sich ja selber in diese Schublade. Ist aber extrem interessant und ich glaube jetzt 2018 sind wir an dem Punkt, wo wieder sowas in dieser Qualität passieren wird. Ich weiß noch nicht so ganz, in welche Richtung das geht, aber da gibt es neue Vernetzungsstrukturen bei alternativen Medien, die sich da herausbilden. Wir hatten über Blockchain auch in einem anderen Interview geredet, das wird da sicherlich auch dienlich sein, die Technologie. Also sehr, sehr spannende Zeiten, aber es entwickelt sich im Hintergrund jetzt immer sichtbarer, wirklich so diese Gegenöffentlichkeit, die sich auch in der Technologie widerspiegelt. Das ist jetzt neu für mich.
Also hunderte von Projekten sind außerhalb des Sichtbaren durch die Mahnwachenbewegung entstanden. Hunderte von Menschen haben eigene Projekte gestartet und haben was bewegt, über Obdachlosen Kleider zu bringen oder mit Transportern in die Ukraine zu fahren oder selbst hunderte von Sachen, die nicht mal ich mitbekommen habe. Also das hat so viel gebracht, so viel Veränderung angestoßen. Das ist ein sehr erfolgreiches Projekt von allen Beteiligten. Also ohne jeden Einzelnen hätte das nicht funktioniert. Das
muss man also ich denke auch, dass wir da eine neue Qualität erreicht haben. Ja, dass wir irgendwas in Gang gesetzt haben, was vorher nicht existiert hat. Und egal wie sich das entwickelt hat, war das ein Anstoß, der irgendwann weiterentwickelt werden muss. Weil ich halte das immer noch für richtig, den Ansatz. Aber das, was passiert ist, war eigentlich ein Spiegel unserer Gesellschaft. Also es entstand eine Fragmentierung. Ja. Es wurden entsprechende Gruppen gebildet. Und bei jeder Bürgerbewegung, wenn die existiert und wenn die erfolgreich ist, ist das so, dass die Erfolgreichsten eigentlich so wenig wie möglich Ideologie haben. Und in dem Augenblick, wo die Bewegungen sich ideologisieren, spalten die sich in diese einzelnen Fragmente auf.
Deswegen wollte ich niemals Fahnen haben und sowas. Ja. Ich wollte das von vornherein alles vermeiden.
Und das Problem ist aber, wenn am Ende diese kleinen ideologisierten Gruppen dann zueinander finden, die dann in sich homogen sind, dann hat man eigentlich wieder genau das, was es ja schon gab. Dann hat man eigentlich eine Partei. Die können gleich eine Partei gründen oder einer Partei beitreten. Ja. Dann hat man eine in sich geschlossene Gruppe, die sich von anderen abgrenzen kann und durch diese Abgrenzung wieder Feindbilder schafft.
Und dass sie sagt, schlimmer?
Die anderen sind die Doofen, die anderen haben nämlich diese und diese Sachen und wir haben diese Sachen, darum sind wir die Guten.
Mit Wahrheitsanspruch, das ist das Problem. Ja, die genau. Einzelnen Gruppen mit Wahrheit. Richtig. Nur ihre Wahrheit und die muss jetzt auf die Bühne.
Und wenn eine Gruppe nur einen Teil der wirklichen Wahrheit für sich beansprucht, dann kann es gar nicht die Wahrheit sein.
Weil der Ursprung ganz woanders gelagert ist.
Man muss doch das ganze Bild in der Gesamtheit betrachten. Und deswegen kann so eine Bewegung niemals stark ideologisiert funktionieren.
Ja. Was mir damals aufgefallen ist vor 4 Jahren, ist es nicht nur, dass dann wirklich sich dann Kräfte gebündelt haben in den Mahnwachen und anderen Leuten, dass viele Leute immer aufgewacht sind mit diesen grotesken Widersprüchen in der Ukraine-Berichterstattung, ja, so Maidan-Schüsse, Odessa und das war ja wirklich für eingeschaltete Menschen, im Kopf eingeschaltet, meine ich, war das so offensichtlich. Aber dass dann gleichzeitig seitens der Massenmedien oder der Kontrollkräfte eine Kampagne gegen alternative Medien gestartet worden ist. Ja? Das ist mir da zum ersten Mal bewusst geworden, dass da jetzt, okay, jetzt ist eine Größe erreicht worden, jetzt kommt Gegenwind. Ja. Es fing an mit Etikettierungen, Querfront, Rechts, ja. Esoterik, Suppe und so weiter. Man hat versucht dann das alles irgendwie in einen Topf zu werfen. Was ist eigentlich eine Querfront? Sind es diejenigen, die aufgewacht sind? Oder wie rechtsesoterisch? Ja. Ja? Ich versuche immer noch zu verstehen, was rechtsesoterisch
ist. Jutta Sittwoch zu mir in ihrem Interview im Fernsehen auf Dreiseit halt. Der Rechtsesoteriker Lars Meerholz, wo ich mir dachte, was ist los?
Was ist das eigentlich?
Also ist Esoterik...
Also doppelt bescheuert. Ja. Rechts und Esoteriker, ja. Also der Idiot im Quadrat, wollen die das damit ausdrücken?
Aber die Begriffe stimmten ja fast an nicht. Also man kann ja jeden Einzelnen sich angucken und analysieren und sagen, Querfront. Was war eine Querfront? Das waren die Extremisten von links und die Extremisten von rechts, die sich zusammengefunden haben. Aber genau das waren die Mahnwachen nicht. Da waren nicht die Extremisten von den beiden Seiten.
Da war die Mitte von rechts, da war die Mitte von links.
Ja, genau.
Und die hatte ganz schön Hand in Hand.
Ja? Da waren
ein guter Querschnitt aus der Gesellschaft.
Vielleicht waren da Neurechte, aber da waren auch Neulinke, da waren einfach neu politisierte Menschen. Das war das eigentlich.
Und ganz ehrlich, wenn da auch eine Nazi rumgestanden hat, da hätten auch 10 Nazis rumstehen können, jetzt nicht gerne in einer Gruppe mit Springerstiefeln, aber von mir ist auch bei 10.000 Menschen 100 Nazis verteilt. Nicht in einer Gruppe, wie gesagt, verteilt 100 Nazis, das wäre schön gewesen. Weil sie sich Sachen angehört hätten, die sie sich sonst nicht angehört hätten.
Mhm. Dass sie weiterlernen.
Sie hätten lernen können. Desto mehr Nazis da gewesen wären, desto gebildeter wären sie rausgegangen danach. Weil auf unseren Bühnen keine dämliche Propaganda gemacht wurde in irgendeine Richtung, sondern primär Liebe, Frieden und Freiheit darüber geredet wurde, Morgaine gesungen hat. Mhm. Also jeder Nazi, der da bleibt, der sollte drüber nachdenken, ob er Nazi denn ist. Mhm. Also vielleicht
eher. In Leipzig gab es das offene Mikro. Da durfte wirklich jeder reden und ob die Leute, die dann drumherum standen, das gut fanden, das hat sich halt dann, das hast du gehört. Ja. Ja. Und da gab es teilweise Szenen, die haben wir auch in dieser Montagsmahnwachen-Reihe mit festgehalten. Da hat halt jemand was gesagt, was so eher so rechtspopulistisch geht, so hat dann halt seinen Applaus geerntet. Danach kam jemand von der Antifa, hat gesagt, das geht gar nicht, Deutschland verrecke und so weiter. Weißt du? Wurde dann halt ausgebuht. Aber das war... Also das war schön, weil das einfach bürgernah war, so wie im alten Griechenland, wo verschiedene Meinungen noch völlig wertfrei nebeneinander gestellt werden durften, ja, ohne dass da gleich draufgehauen wurde irgendwie. Das darfst du so nicht sagen, das darfst du nicht denken oder du bist doch hier so einer und so weiter. Sondern da wurde das alles offen und noch völlig wertfrei nebeneinander gestellt und diskutiert.
Ich glaube, wir haben ein Toleranzproblem.
Richtig.
Ein Toleranzproblem.
Ja, natürlich, klar. Ja. Weil man sich immer gleich angegriffen fühlt. Mhm. Also nur weil ich jetzt sage, also Beispiel meine Eltern, das ist immer schön, ich sage, ey, ich finde die Politik von Amerika ziemlich scheiße. Mhm. Und auch was Europa macht, finde ich ziemlich uncool. Ich hänge jetzt nicht immer hinten dran, auch in Russland läuft nicht alles gut, aber da komme ich gar nicht hin, weil meine Eltern da schon sagen, dann sind sie doch nach Russland. Moment! Was ist denn los? Wieso denn immer von einem Extrem zum nächsten Extrem? Also warum können wir nicht mal ein bisschen im Mittelfeld? Also die Meinung auch mal runter. Natürlich ist in Amerika vieles scheiße. Natürlich ist in Russland vieles scheiße. Das steht doch außer Frage. Wer errichtet denn jetzt aber gerade mehr Schaden auf dem Planeten an? Okay, ich sehe, das ist Amerika, also muss ich das erwähnen. Und Europa, da habe ich jetzt nicht gerade viel über den Russen zu quatschen. Das ist gerade nicht mein primäres Problem. Die innerpolitischen Probleme in Russland, das sind die Probleme der Russen. Da gibt es sicherlich eine Menge, was Meinungsfreiheit möglicherweise angeht oder was auch immer. Aber das müssen die klären, das ist ja jetzt nicht unser externes Problem. Russland richtet auf der Welt im Großen und Ganzen relativ wenig Schaden an. Im Vergleich zu allen anderen. Deswegen erwähne ich die anderen. Aber mir dann gleich zu sagen, ich soll doch nach Russland ziehen, ich mag es warm. Russland ist ja total entgegengesetzt von dem. Also von daher, ich würde dann eher in die Karibik ziehen. Vielleicht alles ein bisschen entspannter sehen, nicht immer alles gleich persönlich sehen. Na, andere, denen sagt man, ey du, ich finde Amerikas Verhalten scheiße. Die fühlen sich dann angegriffen, weil sie Amerika so toll finden. Aber ich habe doch kein Problem mit dir. Also auch wenn du Amerika toll findest, tschakka, du kannst mir eine halbe Stunde zuhören oder auch nicht. Aber Mann, die Leute, die sind alle so, ich finde, die haben so viel Scheuklappen, so viel, fühlen uns so schnell verletzt, nehmen es alles so schnell persönlich und...
Ja, einfach easy. Ja, einfach locker lassen.
Mal durchatmen.
Also braucht es eine Diskussionskultur, in der die Menschen einstecken, austeilen und trotzdem sich danach in den Arm nehmen.
Genau. Ja? Und drüber nachdenken, was zuhören und drüber nachdenken, was der andere gesagt hat. Weil damit geht es ja schon los. Mhm.
Das heißt, die meisten Leute wollen andere Informationen gar nicht aufnehmen, weil sie ihr eigenes Weltbild durcheinander bringt.
Hat was mit Schwingung zu tun. Sie verstehen es mitunter gar nicht inhaltlich, weil sie ganz anders schwingen. Alles ist Schwingung. Wenn meine Gedanken ganz anders schwingen als mein Gegenüber, da kann ich noch so lange an ihm ranquatschen, der versteht das nicht. Du kannst ja einem Menschen, der durch die Luftbrücke gerettet wurde, ernährt wurde, schwerlich gegen ankämpfen. Er wird schwerlich deine Meinung übernehmen. Ist ja auch nicht nötig.
Also meinst du, wenn jetzt jemand durch die Amerikaner in der Luftbrücke als Kind in den 1948 in diesen Wochen da von Amerika geprägt worden ist, wenn du dem über den 11. September kommst, dass das anders war?
Die Amerikaner sind nach dem Zweiten Weltkrieg mit Propagandawagen durch Deutschland gefahren und haben antideutsche Propaganda betrieben in großem Niveau. Also von daher, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Naja, das läuft ähnlich in der Ukraine immer noch. Die haben dort auch Propagandasender eingerichtet. Also das wissen nicht viele, aber das läuft auf der Welt immer noch.
Das Manipulation läuft permanent überall auf ganz, ganz
hohem Niveau. Das Thema Propaganda, das können wir auch gerne mal ein bisschen größer aufziehen. Das ist ja eins der Hauptprobleme, das wir hier haben. Und den meisten Leuten ist das überhaupt nicht bewusst. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren, ich weiß nicht wie viele Bücher, ich weiß nicht wie viele Vorträge, ich weiß nicht mehr wie viele Sendungen gemacht hier. Also ich bewege mich in einem Feld von aufgewachten, eingeschalteten Menschen. Und alles, was mir da gespiegelt wird und was ich so wahrnehme, ist, dass der größte Teil der Menschheit wie unter so einer Glocke sitzt und sich dessen gar nicht bewusst ist. Die denken alle, sie atmen freie Luft und merken gar nicht, dass sie unter einer Käseglocke sitzen. Ja? Und da stinkt es gewaltig.
Aber
da
drin,
so einen alten Methan. Stinkerkäse da irgendwie. Ja. Blödes Bild jetzt. Nein. Aber diese Propaganda zu durchstechen, aufzuzeigen, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man machen kann, um unbedarfte Bürger mit solchen Themen zu informieren oder ranzubringen.
Du zerstörst schon.
Aber ist das heute nicht eigentlich leicht? Ich meine, selbst wenn ich mir Medien angucke, Handelsblatt oder Fokus, also Dinge, die jetzt nicht unbedingt im alternativen freien Raum stehen, dann steht da ja auch beschrieben, dass die Briten vermuten, dass Russland zum Beispiel in Skripal vergiftet hätte. Ja. Da steht vermuten, da steht nicht, wir wissen ganz genau. Da steht eigentlich, die haben keine Beweise. Das steht da, wenn man lesen kann. Und trotzdem weisen die Diplomaten aus. Mhm. Das machen sie ja mit anderen nicht. Also mit einem normalen Menschenverstand würde man doch sagen, irgendwie kenne ich das anders. Erstmal muss es ja eine Gerichtsverhandlung geben. Dann muss man Beweis haben, um den zu verurteilen. Und dann bestraft man den und nicht umgekehrt. Ja. Ich mache erstmal eine Strafe, weil es Plausibilitäten gibt, dass vielleicht der was gemacht haben könnte. Das muss doch der normale Mensch mit seinem Menschenverstand, auch unter der Käseglocke, trotz Propaganda, irgendwann aus seinem Bauchgefühl, weil er ein Mensch ist, weil er Menschlichkeit in sich besitzt, weil er ein Gerechtigkeitsgefühl besitzt. Jedes Kind müsste doch das erkennen. Mhm. Oder bin ich dazu naiv?
Das ist ja meine naive Hoffnung bei dem Fall Skripal, dass das da nicht nur ein Rohrkrepierer wird, die ganze Nummer, dass das also nicht so funktioniert, wie die das gerne hätten, was auch immer die gerne hätten dabei. Ja. Aber ich glaube, dass das so plump ist, dass dadurch Millionen Menschen weltweit sich noch mehr fragen, hey, was läuft hier eigentlich? Das ist sowieso schon da, diese latente Unsicherheit oder dieses latente Misstrauen in diese Systeme, die ja an allen Ecken und Enden kollabieren, ob das Sozialsysteme sind, die Presselandschaft, was auch immer. Aber es erodiert an allen Ecken und Enden und die Leute verlieren dieses Vertrauen in die Tagesschau und in die anderen Medien. Also das ist meine Hoffnung, dass das durch den Fall Skripal, durch diesen angeblichen Giftgasanschlag, überhaupt erst in Bewegung gesetzt wird, so ein Aufwachmoment.
Hoffen wir es und dann hoffen wir, dass Sie alle gleich am 19.05. auf die bundesweite Mahnwache kommen. Das ist ein wunderbarer Platz.
Wir haben Wetter bestellt, Sonnenschein. Ja, das 20, ist auch nicht zu heiß, nicht zu kalt haben wir bestellt. Ja. Ich habe persönlich noch mit Petrus gerade so.
Sehr schön.
Das ist also zwischen 22,5 und 26 Grad wird es werden. So, ja, und da muss man sich drauf einpegeln.
Ja, zu Skripal. Selbst wenn das die Russen waren, was ja jetzt auch nicht völlig unwahrscheinlich ist, muss man sagen, stellt sich London so dämlich an, so unrechtsstaatlich, dass selbst, wenn sie in ihrer Analyse recht hätten, man eben mit dem gesunden Menschenverstand sagen muss, ja, geht's noch. Also so, man kann nicht so eine Beweislastumkehr machen, wie das ja auch Heiko Maas letztlich gemacht hat. wofür ihn Dieter Dehm ja auch als NATO-Jung, als gut gestylten NATO-Jung bezeichnet hat.
Was hat der gesagt?
Wirklich? Ja, ja. Schön, ich mag Dieter Dehm ja wirklich, der ist ganz nett.
Ja, es könnte ihn ein Parteiausschluss womöglich
das
bescheren.
Das macht ihn
ja
noch sympathischer. Dann soll aber er wieder auf die Demo kommen, 19.05.
Aber das ist doch wirklich erschreckend, ja, dass er endlich mal die NATO-Seite kritisiert, denjenigen, der wirklich ohne Grund, ohne Beweise sich auf die NATO in Seite stellt und Schulterschluss zeigen will und so weiter. Ja. Er macht eine Kritik, wo sich seine ganze Partei hinter ihn stellen müsste. Ja. Und auf einmal stellen sich die Parteimitglieder gegen ihn. Ja. Das zeigt doch dieses Zerwürfnis von
es
der
war
Partei.
Die falsche Partei, Wortwahl.
Die Linkspartei ist da auch nicht zerworfen.
Den Außenminister als Stricher zu bezeichnen, ist gelinde gesagt
nicht Strichjunge,
ja,
sehe ich.
Also ist nicht so ganz taktisch
nein,
clever.
Er ist auch sehr dünn, oder?
So, ja, ja, mit seinem Anzug und also so. Es ist keine diplomatische Wortwahl.
Ja, mal so man weiß doch, aber, was für Reaktionen man damit
aber sind auslöst. Wir mal ehrlich, er meint damit einen, der sich prostituiert, der sich gegenüber diesem transatlantischen Bündnis oder was auch immer verkauft hat, der sich prostituiert. Und er hat mit dieser Metapher alles auf den Punkt gebracht. Ja. Und dafür danke ich ihm, auch wenn es nicht ganz freundlich war.
Ja, aber also wenn es ihm egal ist oder wenn er damit kalkuliert hat, dass das passieren kann und die Konsequenzen trägt, dann Hut ab. Ja, so.
Ein Großteil der Linkspartei will regierungsfähig werden. Das heißt, für Kriege sein. Ansonsten bist du nicht regierungsfähig. Also ein Großteil der Linkspartei ist heuchlerisch und würde, wenn sie in der Regierungsposition ist, jedem NATO-Krieg zustimmen. Ansonsten würde sie nicht in Regierungsposition kommen. Das ist das System, in dem wir festhängen. Deswegen ist es schön, wenn ihr sowas sagt.
Ist es zwangsläufig, dass Sarah Wagenknecht eine eigene Sache gründen wird, um sozusagen dann wieder eine alternative Linke aufzubauen?
Oh mein Gott, eine Alternative das ist ja für Deutschland?
Das ist ja die Frage, die ich mir jetzt schon seit einiger Zeit stelle. Wenn wir uns mal angucken, die CDU hat bestimmte rechte Themen ausgelassen und hat die nicht mehr bedient. Und in diese Lücke ist dann auf einmal eine AfD gesprungen. Also das heißt, in dieser Parteienlandschaft tatsächlich, wenn Themen nicht bedient werden, entsteht da irgendwie was Neues. Diese Lücke wird gefüllt, früher oder später. Und wenn die Linkspartei jetzt da eine Lücke lässt,
hoffen wir es.
Ja, dann muss die ja auch gefüllt werden. Aber die Frage ist, was passiert dann? Wächst dann eine KPD oder eine DKP da rein oder entsteht was Neues?
Was Neues wäre toll. Ich wäre für was Neues. Alles, was wir haben, hat bis jetzt nicht gut funktioniert. Also, es ist ja auch alles sehr negativ belastet. Aber abgesehen davon hatten wir, glaube ich, noch nie einen wirklichen Sozialismus, oder? Also, so was, was man unter wirklichem Sozialismus, also ein demokratischer Sozialismus steht sogar im Parteibuch der SPD, glaube ich, drin. Ganz hinten, letzte Seite, da steht sowas wie demokratischer Sozialismus.
Hatten wir noch nicht mal in der DDR?
Nein, das war doch eine Diktatur. Also, wir hatten.
Diktatur des Proletariats.
Je nachdem, wenn du jetzt den Griebnitzsee meinst, denn ja. Also, das heißt, wir hatten noch niemals eine wirkliche. Diese Staatsform hatten wir noch nie ohne hintergehangene Diktatur.
Ja.
Von daher können wir noch gar nicht sagen, ob das funktioniert oder nicht.
Richtig.
Aber das Wort ist verbraucht. Also wir müssten das Kind anders nennen. Du kommst mit Sozialismus nicht mehr weit. Mhm. Aber wir können das ja, die Demokratie ist ja auch keine Demokratie. Also unsere parlamentarische Demokratie ist so weit weg von Demokratie im ursprünglichen griechischen Sinne sowieso, aber auch von dem, was wir unter Demokratie verstehen, noch mal weiter weg. Also von daher, ja, wir sollten neue Begriffe erfinden für die Sachen, die dann.
Ich glaube, das ist aber auch ein Schlüsselmoment, wo es wirklich, wenn man über Ursachen von Kriegen und über Frieden nachdenkt, also wo man ansetzen müsste, dass man diese Subsidiarität, diese Machtentflechtung, dass Macht von allen ausgeübt wird und nicht nur von einigen wenigen Schaltzentren, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt, weil wenn Macht zentralisiert ist, kann die korrumpiert und missbraucht werden. Mhm. Und wie schnell hat man, wenn man eine Nation korrumpiert, ich würde behaupten, die USA ist keine Demokratie, die ist korrumpiert von wenigen Oligarchen, von wenigen Lobbyisten und so weiter.
Oder wie heißt das doch denn? Ne?
Genau. Auch, ne? Das hat sogar die Princeton-Universität mal bestätigt anhand der Gesetze, die in letzter Zeit erlassen wurden. Ja, dass die nicht mehr der Masse dienen, sondern nur noch entsprechende Lobby-Hintergründe haben. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn man so eine Nation korrumpiert und instrumentalisiert, dann kann man die natürlich über seine Armee und über die Polizei auch missbrauchen, um Kriege zu führen, um die eigenen wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen und so weiter. Wenn wir sowas haben wie Saudi-Arabien, wo eine so eine Großfamilie an der Macht ist, dann kann die natürlich ganz schnell walten und die wirtschaftlichen Interessen durchsetzen. Hätten wir aber eine subsidiäre Demokratie, wo man das Volk befragen muss, dann sind ja dagegen ganz viele Menschen, die Frieden haben wollen, die in Frieden leben
wenn
wollen.
Wenn du die Bevölkerung fragst, will die Bevölkerung niemals Krieg.
So ist es. Die doch niemals den Krieg wählen. Das heißt, in einer echten Demokratie würde es das gar nicht geben.
Es dürfte es nicht geben, deswegen sind wir auf die Straße gegangen.
Genau.
Und das macht die Blockchain aber. gibt der Sache noch 5 bis 10 Jahre. Ich habe die tiefe Hoffnung, dass die Blockchain dieses Problem lösen kann, weil sie alles dezentralisiert.
Lass uns das gleich nochmal tiefer durchgehen. Da bist du Spezialist, aber wir haben gerade den Fall Skripal viel zu wenig behandelt. Ja. Da muss ich noch, da habe ich noch Redebedarf oder Fragebedarf. Meine Wahrnehmung ist, dass also England verzweifelt versucht, das Ding am Kochen zu halten. Also es wird, es gab vor 2 Wochen schon mal so den Fall, wo ich gedacht habe, okay, das läuft jetzt so langsam aus. An dem Tag, als Sarkozy verhaftet worden ist und in Untersuchungshaft gekommen ist, wurde das plötzlich ein bisschen weniger. Das war, da habe ich auch ein Interview gemacht mit dem Heisenko und danach hat sich dann doch wieder weiterentwickelt.
Sarkozy ist verhaftet.
Der wurde, du liest wirklich gar keine Zeitung, nein. Er wurde wegen, das war wegen Korruption, wegen Libyen, Gaddafi, irgendwie gab es da um Schmiergeldzahlungen in Höhe von 50 Millionen Euro, dass Gaddafi den Wahlkampf 2007 von Sarkozy mit gesponsert hat und darüber wurde er befragt.
Das war doch bekannt.
Ja, das wundert sich irgendwie.
Und den haben die ein paar Tage in Untersuchungshaft genommen. Ich weiß gar nicht, wie lange der dann drin war, das müsste eigentlich dann, das auch so unter ferner liefen war das. Aber da habe ich gedacht, okay, das schläft jetzt ein. Aber dann wurde das Trommelfeuer immer wieder größer und Boris Johnson und Theresa May, die versuchen mehr oder weniger alles, um jetzt vielleicht zum einen von ihren innenpolitischen Problemen abzulenken. Also die Tories stehen ziemlich schlecht da seit der Brexit-Kampagne oder diese ganze Brexit-Nummer, dass die also versuchen, jetzt Stärke zu zeigen. Ich habe heute im Spiegel oder FAZ gelesen, ja, sie positioniert sich als Macherin, als jemand, der Leute und andere Regierungen hinter sich scharen kann, dass es da so innenpolitisch motiviert ist und zum anderen natürlich auch den Keil wieder weiterzutreiben, dass also England und Amerika zusammen versuchen, dieses eurasische Schachbrett weiter zu bedienen, indem man Russland und Deutschland oder Europa miteinander ausspielt. Weil sind wir doch mal ehrlich, welchen Grund könnte denn Russland überhaupt haben, ein paar Tage vor der Präsidentschaftswahl so einen dummen Anschlag zu machen und dann noch den Ausweis liegen lassen.
Das ist wie so ein Feuerfest. Es lag auch ein Ausweis wieder.
Nein, nicht wirklich, aber so, dass das quasi.
Ich sagen könnte, ich traue denen alles
das
zu.
Das ist ein Sinnbild.
Putins Ausweis daneben wäre eigentlich das Richtige
gewesen. Eine Analogie zum 11. September, als angeblich die Ausweise gefunden worden sind. Turbinen aus Titan und Flugdatenschreiber pulverisieren sich, aber Ausweise aus feuerfesten, heiligen Papier bleiben bestehen.
Ich habe mich gefragt, wo die Tonnen von Stahl waren nach den Einstürzen. Aber die Ausweise waren da, okay. Aber
gleiche Nummer und jetzt hat man eben so nach Motto von Anfang an gesagt, ja, es ist höchstwahrscheinlich und plausibel und es gibt keine andere logische Erklärung, als dass es Russland gewesen sein muss.
Haben Sie nicht eigentlich, wie gesagt, ich gucke ja wirklich keine
Nachrichten. Totaler Quatsch.
Ich gucke ja wirklich keine Nachrichten, ich lese keine Nachrichten. Haben Sie nicht wirklich vielleicht geschrieben, dass es wieder Putin persönlich war?
Doch.
Ja, das hat Boris Johnson. Es ist meistens nämlich
Putin.
Es ist meistens immer Putin. Weißt du, es kann auch ein irgendwie abgewrackter Geheimdienstler, der irgendwie pissig ist, mal irgendwas machen, ohne dass Putin über jeden Schritt informiert sein muss.
Genau das macht eben im Fall Skripal auch absoluten Sinn, wenn man weiß, wer Skripal ist, was der gemacht hat. Der hat die 80er Jahre halt für den sowjetischen Militärgeheimdienst gearbeitet und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde er vom MI6 als Doppelagent angeworben und hat in den 90er Jahren eigentlich so ziemlich alle Agenten aus dem russischen Militärgeheimdienst enttarnt.
300.
2004 flog das auf. Er wurde in Russland zu 13 Jahren Arbeitslager verurteilt. Ist nach 6 Jahren begnadigt worden, 2010, und lebt seitdem in Salisbury unter seinem Klarnamen.
Es gab wohl noch einen Austausch.
Warum?
Der ist, glaube ich, noch ausgetauscht worden gegen mehrere
andere Agenten. Agentenaustausch.
Also aber wieso lebt er unter dem Klarnamen weiter da draußen? Wie doof ist der denn?
Weil es keine Gefahr für ihn
war. Aber auf jeden Fall hat er eine ganze Menge russischer Agenten angepisst. Ja. Hat ins Leben versaut, die Karriere versaut, hat die Entente in Gefahr gebracht. Also da gäbe es eine Menge Leute mit einer Menge Motiven.
Ich meine, ich habe meinen Namen am Briefkasten.
Von der russischen Regierung, von Putin persönlich.
Das hätten die damals schon machen können. Mhm. Warum sollen die das 8 Jahre später machen?
Und zu so einem Zeitpunkt. Vielleicht ist der MI5 jetzt aber auch irgendwie nervös geworden, weil er irgendwie vielleicht der falschen Person mal was gesagt hat. Also wir wissen doch permanent überhaupt nichts.
Also man muss sagen, Skripal hat für den britischen Auslandsgeheimdienst gearbeitet. Der hat nicht für den russischen Militärdienst gearbeitet. Dort war er im Prinzip der Maulwurf und hat dort die Daten rausgezogen. Also er hat Russland schon ans Bein gepisst und interessant in dem Zusammenhang, als er begnadigt wurde 2010, hat Putin sich dazu geäußert und er hat sinngemäß gesagt, Sie werden sehen, der wird ins Gras beißen. Der hat so viele Brüder und Freunde verraten, der wird ins Gras beißen. Hat Putin 2010 zu diesem Agentenaustausch, wo Skripal damals einer war, geäußert. Und das wiederum kann man jetzt natürlich so interpretieren wie, oh, das ist ja ein Schuldeingeständnis, Putin hat es ja gesagt, ja. Aber auf der anderen Seite hatte Putin, glaube ich, recht. Er hat so vielen Leuten ans Bein gepisst, dass wohl irgendjemand von denen
Rache geübt hat. Ist auch kein Kind von Traurigkeit in dieser Spionagebranche. Da schreckt man nicht mal so vor einem Mord zurück. Also wir würden jetzt nicht gleich irgendjemand umbringen.
Und als ob das, was der Geheimdienst tut, von Regierungsebene angeordnet wäre, das wird ein paar Stufen höher angeordnet. Ja. Aber jetzt sind wir wieder ganz schlimmer Verschwörungstheoretiker, weil Regierung ist ja die höchste Regierung.
Also das ist eine plausible Erklärung für mich, dass ein ehemaliger Geheimdienster, der von ihm enttarnt worden ist und dadurch Probleme hatte, sich rächen könnte. Aber das Zeitfenster ist für mich unlogisch oder nicht schlüssig, weil das Zeitfenster, das wir jetzt gerade haben, ist zum einen russische Präsidentschaftswahl, das war ja wenige Tage davor. Das ist unlogisch, dass man so eine Aktion dann von Staats wegen macht.
12 Tage vor der Wahl.
12 Tage. Und wir haben die WM in diesem Jahr in Russland.
Also Russland schadet es.
Und in dem Fall hat der Peter Helsenko neulich in dem Interview auch einen interessanten Gedanken gebracht. Fußball ist die größte Leidenschaft auf dieser Welt. Es gibt keinen Sport, der so eine globale Massenbegeisterung auslöst wie Fußball. Das bedeutet, dieses Event werden Milliarden Menschen beobachten. Und da wird genau hingeguckt, wie läuft es ab, die Zwischenberichterstattung und so Hintergrund. Das wird ja alles in diesen 4 Wochen Käseglocke wieder gemacht, so irgendwo. Warum sollte das jetzt Russland machen wollen? Im Gegenteil, ich glaube, es ist wirklich der beste Beweis dafür, dass es der Westen war, weil somit kann man natürlich dann viele Leute verhindern, die da hinfahren, die sagen, nö, in dieses giftgasmeuchelnde Land will ich auf gar keinen Fall gehen, ich boykottiere es, ich kaufe keine Halbfinalkarte und es kommen dann auch vor allem weniger Leute aus Russland zurück, die sagen, das ist ja gerade total super da drüben, die Russen sind doch total gastfreundlich und sind ein tolles Volk, die da ein tolles Fest haben
wollen. Ist ein interessanter Gedanke, aber ich glaube, es geht gar nicht darum, die Fußballstadien leer zu lassen. Ich glaube, noch einen viel größeren Effekt hätte es, wenn jetzt zum Beispiel die Briten oder sonst wer sagt, also das geht jetzt gar nicht, wir boykottieren jetzt die WM, wir fahren da gar nicht hin.
Ja.
Und versauen den Leuten die WM mit dem Argument des Putins schuld.
Hat nicht das englische Fußballverband schon Fußballteam schon irgendwas gemacht in der Richtung? Ich weiß nicht. Aber eine Sache muss ich noch nachfragen. Wer ist denn der Westen?
Der Westen?
Ja.
Die EU, Amerika, Kanada.
Schon klar, aber wer spricht?
Schweiz und Österreich nicht. Die haben dann nicht
gemacht. Nein, aber das verstehe ich auch immer nicht so ganz. Ne? Wenn wir sagen, der Westen war es, ich weiß ja, was wir meinen so ungefähr.
Das transatlantische Bündnis.
Aber wir waren also nicht mal da. Wir haben nie einen namentlich oder positionsmäßig zu sehenden Gegner, in keiner Art und Weise. Es war keiner der Regierungschefs, die uns im Fernsehen gezeigt werden, höchstwahrscheinlich. Also es muss nicht mal der Geheimdienstchef gewesen sein, der das in die Wege geleitet hat. Naja. Wir wissen nichts, also nicht welches Land, also das ist immer das Problem, wenn der Westen macht so viel Scheiße, aber wer ist denn der Westen jetzt? Also
nimm's halt als Platzhalter für die Kräfte, die hinter diesen ganzen Aktionen stecken. Ja, das ist ja der Versuch, das irgendwo in einen Begriff zu packen. Es sind geheime Bünde, die sich im Hintergrund verschwören gegen die Allgemeinheit. Mhm. Und die Pläne von denen sind nie positiv.
Ich glaube, der Westen verkauft sich. Also vielleicht auch so eine Sache, wo man drüber nachdenken müsste, dass man das den Leuten besser verkauft. Der Westen als ihr Gegner, der sind sie ja selber meistens. Und sich selber als Gegner, also das ist auch ein Fehler der Mahnwache gewesen. Ich habe oft gesagt, Veränderung liegt in uns, wir sind schuld, nur wir können bla bla bla, das wollen die Leute meistens nicht hören. Die wollen hören, der ist schuld und ich nehme noch die Heugabel am besten. Aber nein, alles was aus dir herauskommt, ist erstmal anstrengend und Dauerveränderung und sowas. Ne?
Also, aber wie ist denn jetzt eure Meinung zu diesem Fall? Was wird denn daraus jetzt werden? Wird das ein Rohrkrepierer? Wird das... ist das etwas, das die Leute mehr aufwachen lässt? Weil ich habe heute 2 interessante Artikel gelesen. Ich weiß nicht mehr, welches Mainstream-Medium das war, aber es waren jetzt keine alternativen Medien, sondern entweder was Taz oder Fokus, Spiegel. Ich bin mir nicht sicher, ich scanne die auch jeden Tag. Und es macht sich so langsam ein bisschen Zweifel breit an der offiziellen Version. Nachdem jetzt eben dieses Gift, dieses Labor, in dem die Proben untersucht worden sind, gesagt hat, wir können das eigentlich nicht eindeutig Russland zuweisen, fällt dieses Kartenhaus, das die so in Panik gezimmert haben, aufgebaut haben, in sich zusammen. Und das merken auch immer mehr Leute, dass die Beweise, die es angeblich so gibt, die so plausibel sind, alles andere als plausibel sind. Jetzt ist die Frage natürlich, ob jetzt die dreifache Rolle rückwärts kommt von den Massenmedien, um dann zu sagen, ja, vielleicht doch nicht so und... Wie nehmt ihr das wahr? Ja?
Das ist ja noch mehr. Das sind ja nicht nur die fehlenden Beweise. Es ist ja auch, also was ich wichtig finde, ist immer so diese Heuchelei aufzuzeigen. Einfach mal zu vergleichen mit ähnlichen Ereignissen. Ja. Yeah, okay. Und es gibt ja Geheimdienste, die in dieser Welt gemordet haben. Ist so. Ja, also es gab einen Geheimdienst, der hat im Iran irgendwelche Wissenschaftler ermordet. Das gab es, das ist nachgewiesen. Da gab es Reportagen drüber, man hat da Kameraaufnahmen und was nicht alles. Die haben
Gladio, Geheimarmeen.
Die haben vom fahrenden Moped einfach ins Auto geschossen mit einer Maschinenpistole, haben die Leute umgebracht, sind in irgendwelche Hotels und haben die umgebracht und so weiter. Das gab es alles. Wurden damals Diplomaten dieses Landes ausgewiesen? Das ist einfach die Sache. Also man muss doch mal vergleichen. Was passiert hier? Im wird hier mit gleichem Maß gemessen oder findet die Heuchelei statt? Und das ist ja auch eine Sache, die man damit mit reinbeziehen muss. Dass dort vielleicht also reagiert wird mit einer Art und Weise, die nicht angemessen ist. Und ich weiß nicht, ob die Leute das mitbekommen. Also mein Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Arbeit bin oder bei mir im Ort, ich habe keine Menschen, mit denen ich darüber reden kann. Die reden früh morgens dann über eine Sendung, die sie im Fernsehen geguckt haben. Polizeiruf, glaube ich, läuft da. Ja? Also irgendein Krimi. Und darüber unterhalten die sich. Denen ist das, was dort passiert in unserer uns umgebenden Welt, insbesondere nachher in der geopolitischen Welt, das ist denen egal. Da kümmern sie sich nicht drum.
Oder zu anstrengend. Andersrum, aber viel krasser ist doch die Aussage, du sagst doch gerade, dass den Leuten ihr allabendliches Fernsehprogramm wichtiger ist als die Realität. Ja. Und ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das ist das Erschreckende. Die reden lieber über ihren Tatort, den sie gesehen haben, als über Dinge, die sie wirklich betreffen. Und das ist doch so psycho, die Welt, in der wir leben. Es ist doch unglaublich, wie Fiktion, Fernsehen und Kino und das alles die Realität mehr beherrschen kann als die Realität.
Ja.
Das ist erschreckend.
Gerade beim Tatort. Der Schweiger wollte nur die Tatort-Melodie verändern und schon ging ein Shitstorm über ihn
hernieder. Das weiß ich zum Glück auch nicht. Das habe ich auch nicht mitbekommen.
Das ist sowieso ein deutsches Phänomen. Am Sonntagabend wird traditionell seit über 40 Jahren gemordet. Wie wenn das Natürlichste der Welt wäre. Am Sonntagabend gibt es einen Tatort.
Ja,
und zwar ich weiß nicht in wie vielen verschiedenen dritten Programmen. Dann Börne und Thiel, die haben es ja noch wenigstens ein bisschen lustig gemacht, so diese Kabelei zwischen den beiden.
Lustig, aber ich würde da lieber gerne unsere Ozeane zeigen, die voller Plastikmüll verrecken, dass die Leute am nächsten Tag was zu reden haben.
Ja, das kommt schon auch. Da gab's
vor kurzem 3 Uhr nachts.
Nein, das war vor kurzem kam Planet Wasser oder irgendwie.
Classic Planet.
Es gab eine 6-teilige Doku, die ich gesehen habe mit unglaublichen Bildern, wo ich mich gefragt habe, wie haben die das gemacht? Ich sehe es ja aus Kameramann-Perspektive. Wie kannst du einen Meter von einem Pottwal wegschwimmen und so? Ja? Das kommt schon auch. Aber
ich rede von dem Müll. Ne? Ich rede von den Inseln.
Das haben sie auch gebracht.
Also, ja, das haben sie auch gebracht. Das haben wir in 30, 40 Jahren geschafft. Wir zerstören den Planeten in einer Geschwindigkeit. Das ist unglaublich. Wenn die Meere sterben, sterben wir auch.
Aber um meinen Gedanken noch zu Ende zu bringen.
Genau, danke.
Ich hab im Dorf vielleicht... Da kenne ich vielleicht einen, mit dem ich mich politisch unterhalten kann. Das ist erschreckend, das ist wirklich traurig, weil ich mich auch so ein bisschen einsam fühle. Ich bleibe ja wieder mit meinen Themen hängen. Ich habe euch, aber... Aber
was unterscheidet dich denn dann von den anderen?
Ich kenne Arbeitskollegen, die zum Beispiel aus Russland kommen, die russischstämmig sind, schon eine Weile hier leben und so weiter. Und ich stelle fest, dass diese russischstämmigen Menschen viel politischer sind, viel besser informiert sind. Ich kann mit denen sofort ein Thema finden und mit denen reden. Und da habe ich die oft gefragt, warum ist das so? Warum ist das so, wenn ich ein paar russischstämmige eben wie euch treffe, dass die darüber Bescheid wissen, dass ich mit denen politisch reden kann und so weiter. Und dann sagt er, naja, das ist da, wir lesen auch die russischen Medien und wir lesen die deutschen Medien und wir merken, das passt nicht zusammen.
Okay, verstehe.
Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Wir müssen uns Fragen stellen und sagen, wer hat denn jetzt recht und warum ist das so? Und dadurch glauben die dann auch nicht mehr jedem Medium. Vielleicht ihren russischen auch nicht, vielleicht auch nicht den deutschen. Vielleicht machen die sich selber ein Bild.
Das wäre schon toll.
Und das ist der Punkt.
Das ganze Bild anschauen, nicht nur die eine Seite.
Genau, und bei uns gibt es so viele, die einfach das hinnehmen und sagen, muss ja stimmen, kommt ja von oben. Und ich glaube, gerade bei den Deutschen ist das ganz schlimm, dass die so eine Art Obrigkeitshörigkeit haben und sich haben zum Ersten Weltkrieg treiben lassen, zum Zweiten Weltkrieg treiben lassen. Und ich habe unglaublich Angst, dass sie sich auch im Dritten treiben lassen. Dass sie sich von der Merkel
und
der
May
gegen die Russen aufhetzen lassen, mit den Ostdeutschen vielleicht nicht, aber die werden die Alten sterben ja auch irgendwann weg. Und da habe ich Angst, wenn ich in die Augen von meinen Kindern gucke, wie lebenslustig die sind, wie viel Spaß die an dieser Welt haben, dass uns irgendwelche asozialen Kriegs Kriegstreiber diese Welt kaputt machen und unseren Kindern ihre Zukunft verbauen. Das ist meine größte Angst. Und deswegen gehe ich auf die Straße und versuche, irgendwo einen Gegenimpuls zu setzen, der, so klein der auch ist, mir am Ende meines Lebens sagen wird, ich habe es wenigstens versucht.
Das war ja auch alles, was wir tun konnten.
Weißt du, dieser Gedanke mit diesem, was will ich denn schon machen? Ich bin doch nur so wenig. Wenn du dir das Bild vorstellst von einer Tanne, die im Winter unter den Schneemassen richtig leidet. Es ist das Gewicht einer ganz bestimmten Schneeflocke, die dann den Ast zum Abbrechen bringt. Ja, eine allein wiegt nicht viel, aber in der Masse ist es eben. Und vielleicht ist man genau diese eine Schneeflocke, die dann eben dieses Momentum loslöst oder die dann eben eine neue Bewegung voranbringt. Also dieses Argument, ich alleine kann ja nichts machen, das zählt bei mir nicht. Ja, das zählt überhaupt nicht.
Ich bin der beste Beweis dafür. Ich war ganz alleine.
Ja, und
habe Tausende von Menschen in Hunderten von Städten auf die Straße gebracht, ohne dass ich es wollte. Aber es geht halt. Es geht wirklich. Einer alleine kann eine Menge bewegen. Da muss ich nur trauen, Mund aufmachen, rausgehen.
Ich habe neulich so einen schlauen Spruch gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich ihn noch genau hinkriege, aber es geht in die Richtung, dass man soll nicht glauben, dass eine kleine Gruppe von Menschen nichts verändern kann. In der Tat war es so, dass niemals etwas anderes zur Veränderung geführt hat, wie eine kleine Gruppe dedicated persons, also der sich verpflichtet fühlender Menschen, die sich zusammentun und etwas voranbringen. Immer ging von den wenigen die große Veränderung aus. Nämlich in Leipzig damals, in der Nikolaikirche, haben sich auch irgendwann die ersten Leute getroffen und haben gesagt, ich habe die Schnauze voll. Ja. Und es wurde
ja, nicht nur das, das sind ja nicht einfach nur Menschen, das sind ja welche, das sind ja Verrückte, die verrückt genug sind, gegen den Mainstream zu sagen, so, ich mache es jetzt. Das ist ja das. Ja. Ja, das sind ja dann einfach Leute, die...
Ich glaube, das Sprichwort geht auch so, eine kleine Gruppe verrückter Menschen... Ja. Das Wort ist wirklich drin. Ja.
Und wenn du das Wort verrückt nimmst, dann ist es ja nur verrückt.
Genau.
Ja, es ist einfach woanders. Ja, da kommt es ja bestimmt auch her. Das muss gar nicht negativ assoziiert sein. Ja.
Ach, wir haben da in der Bedeutung unserer Wörter haben wir Riesenprobleme. Wir nehmen die Wörter schon gar nicht mehr so, was sie eigentlich bedeuten, sondern haben nur noch Emotionen und Gefühle und falsche Prägungen für Begriffe. Das ist ein Riesenproblem auch. Wir können ja fast, also Sprache ist ein Riesenproblem, was gesellschaftlich... aber auch unser Verständnis. Wenn ich vom Blau rede, siehst du ein anderes Blau vor deinen Augen als ich, damit geht es schon mal los. Also nicht mal das Wort Blau sorgt in unserem Hirn für das gleiche Blau. Und das ist ein grundlegendes Problem.
Das Problem löst sich von alleine, weil die jungen Leute heutzutage gar keine Sprache mehr haben. Wenn ich junge Leute in der S-Bahn, der U-Bahn anhöre, so, ey Alter, gehst du Stadt, nimmst du U-Bahn. Weißt du, so, das ist also wirklich so dieses, dieses Facebook-Niveau, das sich da einschleicht bei vielen jungen Menschen.
Ich glaube, das ist nur ein Teil. Ich hoffe schon, dass der Großteil der Bevölkerung anders kommuniziert. Ich hoffe, du hast einen kleinen Auszug aus der Bahn, der nicht repräsentativ ist. Ansonsten habe ich Angst.
Ja.
Ich habe schon immer ein bisschen Angst, aber...
Ja, aber wo gehen wir hin in die Zukunft? Ja, wenn wir stehen jetzt Anfang 2018. Es ist schon wieder ein Vierteljahr rum. Wahnsinn, das gibt es gar nicht. Also vorhin war doch erst noch Silvester. Ja, mir kommt so vor, wie wenn es immer schneller geht.
Immer schneller.
Und das hat mir sogar ein 18-Jähriger neulich gesagt.
Aber jetzt wird es doch beängstigend, oder?
Die Zeit wird immer schneller.
Ich sag dir, das hat Computer, Handy, diese ganze permanente Informationsflut. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme, die wir haben. Deswegen rast die Zeit so sehr.
Und wo rast sie hin 2018? Was glaubt ihr denn so mal den Blick in die Kristallkugel hinein, wenn man das ganze Gemengelage jetzt hier mal so nimmt? Sommer, Herbst 2018, was denkt ihr?
Das wird sich nichts ändern.
Echt?
Ja.
Deutschland bleibt Weltmeister.
Nein.
Und im Halbfinale wird wieder irgendeine Schweinerei im Bundestag durchgebaut.
Das ist nicht.
Zwischen Viertelfinale und Halbfinale müsst ihr gucken, da bist dann immer 30 Parlamentarier, die in einer halben Stunde etwas durchwinken, was dann für 10 Generationen Probleme verursacht.
So eine Art Federal Reserve Act.
Ja, ja. Du hast es gesagt.
Oh mein Gott.
Du hast es gesagt.
Ah, es ist auch eins der beschissensten Gesetze auf dem Planeten. Selbst Woodrow Wilson, der es unterschrieben hat, hat es danach gesagt. Also wer mir jetzt wieder was erzählen will, geht ins Netz, informiert euch oder geht zur JFK National Bibliothek, da könnt ihr es auch nachlesen.
Ja, ich bin ja nur deswegen so
drauf eingestiegen. Nein, ich weiß nicht.
Weil du hast da ja auch diverse Erfahrungen gemacht.
Natürlich, wenn man das darfst du nicht
kritisieren. Federal Reserve Bank sagt, dann ist man ja gleich, hat die braune Mütze auf und so weiter. Aber das sind auch wieder Mechanismen, die funktionieren. Natürlich. Diejenigen, die dich mit so einem Etikett bezeichnen, wissen gar nicht, dass sie da das falsche Etikett bedienen. Oder
kennen mich auch überhaupt nicht. Also haben so oder so keine Ahnung, wovon sie sprechen.
Ich verstehe nur nicht, warum das intellektuelle Schreiberlinge machen. Weil die ganzen die Journalisten, die ich lese, und ich lese alle Bereiche, ja, das sind meistens keine dummen Menschen. Ja. Die sind hochintelligent, die haben die Fähigkeiten, komplexe Dinge zu erfassen und wiederzuspiegeln.
Haben sie einen Vorteil, das gesamte Bild zu erkennen?
Ich frage mich nur, warum, wie man so blöd sein kann und so viele Dinge einfach so falsch wahrnehmen zu können. Weißt, 2003 ist noch nicht so lange her. Weapons of Mass Destruction. Als Colin Powell im Februar 2003, ich glaube, das war der 22. Februar, hat er dieses kleine Gläschen in die Luft gehalten, so, we have solid evidence, intelligent evidence, that Saddam has produced weapons of mass destruction, bla 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 und so weiter. Und jetzt sind 2,5 Millionen Menschen tot.
Aber da möchte ich mal einen kleinen Hoffnungsschimmer hier einwerfen. Da gab es ja jetzt wieder eine Pressekonferenz, ja, wo der Pressesprecher, oder es sind mittlerweile zwei Pressesprecher, die dann da von unserer Regierung da die Meinung anbieten. Und da gab es...
Aber es wollen sie doch so viele haben. Warum wollen sie denn noch so viele haben?
Und da waren so viele kritische Fragen bei den Journalisten.
Schön, tatsächlich.
Und da kam genau das, was du gerade erwähnt hast, ja, mit dieser Flasche und diesen Zeichnungen, die sie angelegt haben, und dass der Irak angeblich Massenvernichtungswaffen hätte. Und da hat dieser eine Journalist dann gesagt, wir sind deswegen ein bisschen vorsichtig, wenn Regierungen uns jetzt hier eben irgendwelche Beweise erzählen, zu dem es ja gar keinen wirklichen nachweislichen Beweis gibt, sondern nur Plausibilitäten in dem Fall. Und also, dass wir dann schon wissen möchten, wie sie jetzt weiter verfahren und ob sie einfach einen Schulterschluss zeigen mit jemandem, der gar keine Beweise hat, wie damals im Irak und so weiter. Das waren so viele kritische Fragen. Das war richtig gut eigentlich.
Sehr interessant und zu hören jetzt mal, wie die sich da rausgefunden haben.
Und die haben natürlich gesagt, wir haben alles gesagt, wir haben keine neuen Informationen.
Nach bestem Wissen und Gewissen.
Unglaublich, unglaublich. Ja, wirklich, die haben das alles abgewiegelt mit einer Art und Weise, wo man nur einen Kopf schütteln kann.
Was steht eigentlich in der Jobbeschreibung als Regierungssprecher drin? Was muss man da...
Muss vorher beim CDF gearbeitet haben.
Achso, ja, das und alleine. Ein
Mitglied der Atlantikbrücke ist wahrscheinlich...
Also Thilo Jung hat auch wieder Fragen gestellt. Den können die, glaube ich, gar nicht mehr leiden. Aber ich staune... Ich staune, dass die das immer noch durchziehen, dass die sich immer wieder dahinstellen und ja.
Das ist doch schon.
Aber Putin hat einen schönen Satz damals gesagt, den fand ich gut. Putin hat gesagt, ich Amerika, ich habe welche gefunden.
Beweise, oder?
So weit, also, aber wirklich, war als größte, mächtigste Nation der Welt, also das ist ja auch alles, da weiß man dann immer nicht, was Lüge und was nicht Lüge ist. Ne? Warum haben die denn nicht wenigstens irgendwo in den Erdloch eine kleine Bombe platziert und gesagt, oh, da ist es doch. Also warum geben die sich denn die Blöße und überhaupt, also das ist alles immer, selbst die Lügen kommen manchmal wie Wahrheit rüber, Wahrheit kommt wie Lüge rüber, es ist alles so verworren, finde ich manchmal. Und da gibt es doch oft keinen Sinn. Ich finde, es ergibt einfach alles oft keinen Sinn.
Und schlimm ist ja noch, dass obwohl dort Leute sitzen, die bei dieser Pressekonferenz gute und wichtige Fragen stellen, spiegelt das ja unsere Medienlandschaft nicht dar. In unserer Medienlandschaft, Axel Springer Verlag und so weiter, tauchen genau diese Fragen gar nicht auf. Ja. Das heißt, die Medien, die zum Beispiel im Printbereich sind, 75%, die hören dem Axel Springer Verlag, da werden die Leute halt desinformiert oder nur von einer Seite informiert. Oder ich denke auch, dass sie dort einfach nur über Emotionen dort manipuliert werden, um ein Produkt zu verkaufen. Ja. Und das ist kein Journalismus aus meiner Sicht, also nicht im Ansatz.
Ich meine, wenn du ein werbefinanziertes, ein nur und komplett werbefinanziertes Medium bist, natürlich hast du auch noch den Kaufbeitrag, aber das geht ja fast unter, dann kannst du nicht auf der einen Seite gegen Öl hetzen, wenn auf der nächsten Seite Shell Werbung schaltet. Das ist halt, das ist das Problem in dieser kapitalistischen Gesellschaft. Das ist halt, aber auch da kann die Blockchain möglicherweise Änderungen bringen.
Hilf mir doch mal da ein bisschen, ja. Gebt mir doch mal so eure Zukunftsvision der Blockchain. Ich bin da ein unbeschriebenes Blatt in dieser Thematik. Ich weiß nur, dass viele Leute in letzter Zeit mit Blockchain sehr viel Geld gemacht haben. Und damit ist mein Informationsstand zu dem Thema eigentlich auch schon erschöpft. Ja.
Du hast wahrscheinlich jetzt auch wieder eine Menge verloren, weil er ist schön abgestürzt, der Bitcoin-Kurs, was natürlich klar ist, in so einer Spekulationsblase geht er hoch und wieder runter. Er wird auf lange Sicht, das ist ein mathematisches Ding, es gibt 21 Millionen Bitcoins und von daher ist es möglich, dass ein Bitcoin irgendwann mal unendlich viel wert ist. Also unendlich viel, also über Millionen.
Was ist ein Bitcoin und warum braucht man so viel Strom, um den zu generieren? Da habe ich auch einen Artikel gelesen, dass es, glaube ich, alleine 4 Kernkraftwerke braucht, um die ganzen Bitcoins irgendwie am Leben zu halten.
Es sind also alle Computer, die weltweit dieses Netzwerk betreiben, um die geht es. Momentan noch. Zum Status quo der Technik
Technik entwickelt sich. Und zwar teilweise auch exponentiell. Das heißt, was jetzt gerade noch so viel Strom verbraucht, wird in 5 Jahren die Hälfte verbrauchen. Mhm. Und in 5 Jahren wieder, oder noch mehr, oder weniger sozusagen. Mhm. Ich nehme immer gerne das Beispiel des Internets. Zur Entstehung des Internets konntest du keine 10 Megabyte E-Mail senden. Heute sind 100 Megabyte kein Problem. Mhm. Wir müssen der Technik Zeit geben, sich zu entwickeln. Mhm. Und es gibt, abgesehen von der Blockchain, andere Technologien wie Tangle oder Hashgraph, die wesentlich effektiver sind, wesentlich kleiner sind, wesentlich weniger Speicher brauchen. Das heißt, es wird nicht zwingend die Blockchain sein, aber es wird eine Technik ähnlich der Blockchain sein, die die Welt verändert. Und dementsprechend können wir jetzt darüber reden, dass es durch die Blockchain möglich ist, dass du fürs Lernen bezahlt wirst. Stell dir Kinder in Afrika in einer Schule vor, die lernen an einem Computer und werden dafür bezahlt. Haben sogar Geld dadurch, dass sie lernen. Mhm.
Aber was ich interessant fand, du hast ja vorhin das dezentrale Internet angesprochen. Ja? Also das heißt, in dieser Blockchain sind ja Informationen gespeichert und die werden nicht zentral abgelegt, sondern die werden bei jedem, der mitmacht, abgelegt. Und das heißt, wenn einer das manipuliert, wird das durch das Netzwerk wieder korrigiert. Und das könnte man ja auch auf Wissensverbreitung, auf Speichern, Speichern von Wissen, Bücher und so weiter, Datenbanken, das kann man ja auf ganz andere Dinge anwenden,
und nicht bloß auf Geld. Ja? Es geht nicht ums Geld. Die Blockchain, Hashgraph oder Tangle-Technologie, wie auch immer, das ist ein Konstrukt, die wird in den nächsten 50 Jahren die Welt verändern. Es wird keine Firma mehr geben, die ohne diese Technik Buchhaltung betreibt, Warenwirtschaft betreibt oder irgendetwas betreibt. Es ist nicht nur die Transparenz, es ist auch die Sicherheit der Unternehmen. Es ist die beste technologische Technik, die wir bis heute jemals erfunden haben. Gleichzusetzen mit der industriellen Revolution, gleichzusetzen mit der Entstehung des Internets oder sogar mit der Agrarindustrialisierung, also Revolution. Es ist unglaublich, welches Potenzial diese Technik der freien Entfaltung der Menschen bietet.
Du siehst es als logische Entwicklung. Das kann sich gar nicht auf, das kann gar nicht aufgehalten werden.
Es ist ein Virus. Oder? Es ist ein Virus, der da ist. Du müsstest mit Waffengewalt in Millionen von Haushalten eindringen und die Computer ausschalten.
Und das ist illusorisch. Ne? Okay.
Stromausfall?
Weltweit?
Warum nicht?
Ist okay, ich habe meine Wallet auf einem USB-Stick gespeichert, einmal im Rechner, boom, alle Rechner wieder da. Es muss nur eine Blockchain überleben, also eine Speicherung der Full Node überleben und sofort können alle weitermachen. Und es gibt, glaube mir, Leute, die hunderte von Millionen in Bitcoins haben, die haben ihre Wallet in einem Safe, der EMP-sicher ist. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, die sind ja nicht blöd.
Okay, lass mich zweimal übersetzen. Wallet ist quasi der elektronische Geldbeutel, die Daten drauf sind. Und EMP-sicher heißt, ist sicher gegen einen elektromagnetischen Puls von einer Atombombe sogar.
Oder was auch immer.
Ja. Okay, also super, super sicher. Okay, also dann heißt es wertvoller wie Gold.
Es ist das neue Gold. Wenn die Menschheit versteht, was diese Technik bedeutet, dann wird das Interesse daran auch noch viel mehr werden. Wir haben ja noch nicht mal 1% der Menschheit erreicht mit Blockchain-Technologie gerade. Wir sind bei 1% ungefähr.
Und ab wann wird es soweit sein, dass ich kein Informatikstudium brauche, um das alles zu verstehen?
Du musst das gar nicht verstehen. Du verstehst ja auch nicht, wie das Internet funktioniert, aber du nutzt es ununterbrochen.
Wieso sagst du, ich verstehe nicht, wie das Internet funktioniert? Natürlich verstehe ich das.
Schalte an.
Ich schalte ein und drücke den Browser ein, das weiß ich doch. Nee, klar, also man nützt dann die Technologie als Basis der zukünftigen Finanzstrukturen
Wahlen,
oder Kommunikation.
Wahlen,
alles,
Kommunikation. Mhm. Es gibt, wie gesagt, dezentrale Internets, wo das Internet durch Rechner betrieben wird, die das Netzwerk am Laufen halten. Also es gibt keinen Staat mehr, der irgendeinen Schalter ausschalten könnte, sozusagen. Dezentrales Netz. Für Lernen bezahlt zu werden. Unglaublicher Paradigmenwechsel. In Afrika gerade müssten die Kinder nicht mehr arbeiten gehen, um Geld zu verdienen für die Familie, sondern sie könnten in die Schule gehen und lernen und trotzdem Geld verdienen für die Familie. Das ist alles unvorstellbar, weil diese Computer, die müssen natürlich bezahlt werden, die dieses Netzwerk aufrechterhalten. Und dadurch wird diese Währung produziert. Und desto besser das Produkt ist, desto hilfreicher es für Menschen ist. Es gibt Blockchain-Projekte, die wollen Medizindaten auf der Blockchain speichern. Egal zu welchem Arzt du gehst, boom, boom, hat er sofort die Daten, die er haben möchte. Also wenn du das natürlich willst, dass die Daten auf der Blockchain für dich gespeichert werden. Oder Autos. Du musst dir dann am Ende nicht mehr auf die Aussagen deines
Verkäufersvertrauen, du guckst dir über Car Vertical die History von dem Auto an. Du siehst, da gekauft, da repariert, da verkauft, bam, 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 alles da. Mhm. Also es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten für diese Technologie, was Sicherheit angeht, was Transparenz angeht, was Gesundheitsversorgung auch angeht. So viele Möglichkeiten und natürlich, was das Finanzwesen angeht. Mhm. Diese Technik ermöglicht es, in fast allen Bereichen dieser Welt auf den Mittelmann zu verzichten. Es gibt Ethereum, ist ein selbst ausführendes Programm. Das heißt, wenn ich jetzt über Ethereum einen Vertrag erstelle und schreibe hin, ich habe diese und jene Druckaufgaben, wer hat Lust, die für das und das Geld zu machen? Und irgendjemand sieht das und dem gefällt das, der klickt auf okay, die beiden Verträge interagieren, das Geld wird überwiesen, fertig. Mhm. Oder du hast sogar schon vorgegebene Parameter und die beiden Verträge sehen sich automatisch, ohne dass du direkt was machst, schließen den Vertrag ab. Es gibt Währungen, mit denen dann sogar schon Maschinen bezahlt werden. Das heißt, automatisch, nachdem wir unseren Vertrag gemacht haben, geht ein Auftrag an eine Druckerei, die wird mit einer anderen Währung bezahlt und die Drucker fangen sofort an zu laufen. Das alles ermöglicht die Blockchain. Die Blockchain ermöglicht es, Versicherungen abzuschließen, ohne den Versicherungsmakler zu haben. Sie ermöglicht es, Bankkonten zu eröffnen, ohne einen Bankberater zu haben. Sie nimmt aus allem den Mittelmann raus und gibt einen Großteil der Kontrolle, wenn wir es richtig anstellen, in unsere Hände. Über Politik, über Regierung, über Finanzen, über alles, was
jetzt wir uns vorstellen können. Hast du schon was gesagt, wenn wir es richtig anstellen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Technik auch missbraucht wird und dann wieder quasi die falschen Mächte diese Technologie ausnutzen?
Das funktioniert nicht.
Geht es nicht?
Nein, oder? Es besteht nur die Möglichkeit, dass die Menschheit zu dämlich ist, sie richtig zu nutzen.
Da muss ich Einstein zitieren, der gesagt hat, es gibt zwei Dinge im Universum, die sind unendlich. Die Dummheit der Menschen und das Universum, das beim Universum ist er nicht ganz sicher. Ja.
Und also von dem her gesehen, ein bisschen Angst, so wie ich immer Angst habe, weil wir sind es am Ende wieder. Es ist nicht die Technologie, es ist nicht irgendwer anders, es ist jeder Einzelne von uns, der es in der Hand hat, das Richtige zu machen.
Also es ist ja wohl gerade auch dort so, dass die Daten dort anonym drauf liegen, da sind keine persönlichen Sachen gespeichert. Also wer dann zum Beispiel seinen Schlüssel von seiner Wallet irgendwie versaubeutelt, kommt dann nicht mehr ran.
Das wird alles geändert.
Der kann das auch nicht mehr nachweisen. Und darum müssten eigentlich medizinische Daten, die dort drin sind, auch immer anonym sein. Also wenn derjenige da nicht irgendwie nachweisen kann und sich da einwählen kann, dann sind das einfach nur Daten, die man normalerweise keinem zuordnen kann. So ist das Konzept, wenn ich das richtig verstanden
habe. Aber es wird sich natürlich, das ist alles sehr user-unfriendly momentan noch. Wir sind da in der Entstehung.
Wie alt ist die Technik jetzt?
7, 8 Jahre. Das ist also noch sehr, sehr klein. Und die ersten 3, 4, 5 Jahre kannst du fast rausnehmen. Da gab es auch nur den Bitcoin, keine anderen Projekte und sowas. Auch nicht die anderen schon entwickelten technologischen Alternativen. Also von daher, und das wird sich alles in der nächsten Zukunft ändern. Es wird dann erstmal wieder Mittelsmänner geben, die diese Keys für dich verwalten und so weiter, sodass du als User sie nicht verlieren kannst, weil das ist natürlich schon schlimm. Oder auch wenn jetzt jemand verstirbt, der Bitcoins hat, das ist alles neu. Du musst ja irgendwie rankommen und dann dem Erben die Kohle geben. 4 Millionen Bitcoins sind schon für immer verloren. Das steigt natürlich sofort wieder der Wert. Also von den 21 Millionen, die es irgendwann mal endgültig werden, sind schon 4 weg. 4 Millionen Bitcoins sind nie wieder zu beschaffen. In Wallets, wo es keine Keys mehr gibt und jemand, der gestorben ist und so weiter und so fort. Also super interessant. Also, aber die Technik, wie gesagt, die Technik wird die Welt verändern. So oder so. Also wir können das Richtige draus machen.
Oder am Ende wird es... Der letzte Krieg wird wahrscheinlich der Krieg um den letzten Bitcoin werden.
Aber wenn wir da jetzt mal die Bitcoin rausnehmen und das auf uns Menschen beziehen, bedeutet das ja genauso, dass wir sozusagen miteinander reden müssen, dass wir untereinander Geschäfte machen müssen und nicht zu viel abgeben dürfen an Verantwortung. Ja, dass wir die Verantwortung einfach übernehmen und sagen, so, ich will jetzt mit dir ins Geschäft treten und ich brauche dafür weder, was weiß ich, jetzt irgendeinen Politiker, der das für mich übernimmt, noch irgendwie einen Staat oder irgendein Verwalter oder sowas, sondern ich muss wieder anfangen, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen, wieder irgendwo auch Kontrolle zu bekommen über mich und mein Leben, und dann entsteht ja automatisch auch wieder ein Miteinander und ein höherer Grad an, sagen wir mal, Demokratie oder was auch,
wie auch immer wir das nennen wollen. Vertrauen vielleicht auch mal, ein bisschen mehr Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen, weil die Blockchain ist ja nichts anderes als ein riesengroßer technischer Vertrauensgeber. Ich kann dir vertrauen, auch wenn ich dich überhaupt nicht kenne. Dank der Blockchain. Das ist der ultimative Vorteil an der Sache. Sie spendet allgegenwärtiges Vertrauen durch ihre Nicht-Manipulierbarkeit. Ich überweise dir 100 Bitcoins, du hast sie. Du kannst niemandem sagen, du hast sie nicht oder du hast nur 80 bekommen oder sowas. Ein Vertrag, der auf der Blockchain ausgeführt wird, ist für alle sichtbar. Mhm. Also von daher, es schafft absolutes Vertrauen zwischen den Partnern. Und das ist halt eine Sache, dafür brauchst du sonst immer die Bank als Mittelsmann. Mhm. Ansonsten könnte dir dein Gegenüber ja sagen, ich habe die Kohle mit dem Scheck nie bekommen, du hast mir den Brief nie geschickt. Das alles macht die Blockchain.
Und das zeigt doch wieder, dass wir vielleicht auch in unserer Gesellschaft und in der Politik auch sowas bräuchten wie mehr Transparenz. Ja?
Ja.
Dass alles offen ist, dass man sieht, der hat mit dem dieses Geschäft gemacht und dass sie nicht irgendwelche Hintertürgeschäfte machen können. Ja. Und das sollte uns vielleicht auch mal drüber nachdenken lassen, wie gut die Geheimdienste sind, wie stark die kontrolliert werden sollten oder ob man die wirklich braucht.
Also, ich füge gerne einen vierten Punkt meiner Liste der Regierungstaten dazu, schaffen wir die Geheimdienste weltweit ab. Nein, das ist doch alles. Ich glaube.
Ich habe ihn im Interview gefragt, wenn er morgen Bundeskanzler wäre, was würde er als erstes machen? Drei Dinge. Was hat er gesagt? Moment, alle Waffenfabriken schließen, bedingungsloses Grundeinkommen und alle Soldaten aus Deutschland alle Auslandseinsätze der Bundeswehr beenden.
Genau.
Und das vierte wäre jetzt, was hast du.
Was habe ich gerade gesagt?
Das ist geil. Transparenz, Geheimdienste.
Ja, Geheimdienste abschaffen.
Genau.
So, okay. Also, wie gesagt, ich glaube aber, wir müssen uns ändern. Mhm. Wir glauben, denken und fühlen seit Generationen falsch. Alles, was uns im Großen und Ganzen über Generationen eingetrichtert wurde, ist fehlerhaft. Ein Gegeneinander ist nicht wertvoller als ein Miteinander. Ein Ich bin besser, schneller, weiter als du ist nicht besser als wir sind nebeneinander gleichwertig. Und so hat unsere Gesellschaft über die letzten 100 Jahre vielleicht Werte und Meme aufgenommen, die wir alle eigentlich permanent hinterfragen müssten. Und das geht nur, wenn wir uns selber ändern wollen. Wenn wir uns selber hinterfragen, ändern wir uns automatisch irgendwann.
Ja, aber das ist ja seit Jahrhunderten schon so, dass Grundsystem unserer Gesellschaft, dass die Herrschaft der wenigen über die vielen, das Hume'sche Paradoxon, David Hume, ein berühmter Philosoph des 17. oder 16. Jahrhunderts, bin mir nicht mehr ganz sicher, der hat es damals schon postuliert und gesagt hat, das ist eigentlich gar nicht logisch, warum so wenige, so viele andere manipulieren können. Wieso konnten 200.000 Engländer 800 Millionen Inder kontrollieren? Wie war das eigentlich möglich in der Kolonialzeit? Ja? Das ist aber das Grundprinzip von diesen ganzen Systemen, die es seit Jahrhunderten gibt. Und das Studium dieser Verhältnisse, das hilft natürlich zum einen, das zu erkennen, hoppla, was lief denn da eigentlich falsch, aber das wissen halt so wenig Menschen. Ja. Das kommt halt nicht in der Tagesschau. Das und in der Bildzeitung steht es auch nicht drin.
In der Schule müsste es unterrichtet werden schon. Ja. Es gibt elementare Schulfächer, die fehlen. Empathie, Geldschöpfung, so viele Sachen, die in der Schule unterrichtet werden müssten, anstatt das, was unseren Kindern da.
Aber es stimmt auch, was du sagst, dass es ja im Kleinen anfängt. Und wenn wir jetzt im Dorf Verantwortung übernehmen würden, wenn wir dort im Ort selber um uns selbst erstmal und dann um unsere Nachbarn und dann um unsere Schule und den Kindergarten und den Tierpark kümmern, dann ist doch schon für alle gesorgt, weil wir ja dann alle zusammenarbeiten würden. Und in dem Augenblick kann ja keiner von oben kommen und uns manipulieren und kann sagen, so. Aber in einer zentral gesteuerten Welt, da könnt ihr dann sagen so, eure Schule wollen wir jetzt schließen, da gibt es einen neuen Beschluss von oben. Mhm. Eure Schule ist nicht mehr und außerdem kriegt da keine Lehrer, das wurde jetzt hier in der Landesregierung beschlossen, dass ihr habt sowieso noch oder was auch immer. Das ist ja das Problem, dass von oben herab immer wieder entschieden wird für die Menschen, wie sie zu leben haben. Und die Frage ist aber immer, da bin ich mir nicht ganz sicher. Liegt es jetzt daran, dass die oben über uns herrschen wollen oder liegt das auch daran, dass die unten keine Verantwortung übernehmen wollen und über sich herrschen lassen?
Natürlich, die Oberen könnten doch gar nichts machen, wenn die Unteren nicht die ganze Zeit mitmachen würden.
Richtig.
Das ist doch, ich sag's doch, wenn jeden Monat von mir aus jetzt, jeden Monat, wir haben in Berlin 3 Millionen, ein bisschen über 3, 3,5, 3, was runter, vielleicht egal. Wenn davon 500.000 bis 1 Million jeden Monat einmal auf der Reichstagswiese stehen würden, wäre das nicht zu überhören. Das wäre eine Veränderung, das würde was bewegen.
Und 1 Million ist eigentlich gar nicht so viel bei 80
Nein.
Millionen.
Ja. Ja.
Das ist gar nicht so wenig. Ist gar nicht so viel, wenn man das denkt. Aber trotzdem, an Ostern waren es wie viel? 10.000? Wenn überhaupt, an den Ostermärschen. Ja. Damals SS-20, NATO-Doppelbeschluss in den 80er Jahren, ja. Das sind die zu Millionen. Ja, ja, da gab es Menschenketten, die waren hunderte Kilometer lang. Ja. Ja. Ich habe das als Kind noch in Erinnerung.
Und die Situation ist eigentlich beschissener. Ich verstehe das Konzept nicht.
Viel kritischer.
Ich verstehe das Konzept nicht, wirklich.
NATO-Doppelbeschluss war noch irgendwie so, da wusste man wenigstens da. Und, ja, aber jetzt ist ja alles so.
Alles im Argen.
Aber mit dem Gedanken gehen wir nicht raus aus der Nummer hier. So, wir brauchen hier was Schönes, wir brauchen hier was Positives. Ja? Also ich kann ja nicht aufhören, positiv zu denken, da ich das Gefühl habe, dass es mehr vernünftige Menschen gibt wie manipulierte Menschen. Es ist nur die Frage, wie man die alle aktivieren kann. Dass man, wie du in deinem Dorf, eben nicht mehr der Einzelkämpfer bist. Was kann man tun, dass man eben die Leute mit diesen Dingen konfrontiert. Ein Freund von mir aus München, großer Landwirt, der hat sich Container gekauft und hat an seinem Grundstück mehrere Container, weißt du, die großen Frachtcontainer aufgebaut und hat an der Seite, das ist dann die Hauptstraße, Bundesstraße, Fahrradweg, riesige Plakate aufgehängt. Wissensmanufaktur.net, Riesenbanner. Silvio Gesell hat an seinem Haus in der Stadt, hat er überall so Tafeln anbringen lassen mit wichtigen Sätzen von Zitaten von Leuten, die halt die Welt vorangebracht haben. Der penetriert seine Nachbarschaft, also wirklich richtig krass. Und der ist aber auch, der stellt sich dem. Er sagt, hey, was kommt da an Gegenfeuer? Und das ist natürlich klar, dass das viele Leute dann erstmal vor den Kopf stößt. Aber klar. So Leute braucht es halt. Ja? Die Querdenker, die Querfrontler. Ja, von mir aus auch so. Sind wir wieder beim Anfang. Ja.
Motivierte Leute, die einfach ein bisschen die Augen aufmachen und nicht alles als gegeben nehmen. Das ist halt, glaube ich, das.
Also aber es waren ja auch immer die Welt verändert haben. Ja? Ob es der schräge Erfinder war, der einfach anders getickt hat als die anderen, weil der irgendwie anders sozialisiert ist oder immer in seinem Kämmerchen war oder wie auch immer. Der kam nicht auf die Ideen wie die anderen, sondern auf eine andere und zack, hat er was erfunden, auf was noch keiner gekommen ist. Und genauso müssen auch gesellschaftliche Veränderungen von denen ausgehen, die ja ein bisschen querschießen. Und man sieht, dass die kommen oft auch zum Beispiel aus Bereichen, wo die schon anders in der Schule unterrichtet wurden, wo die dann zum Beispiel aus einer alternativen Schule kommen, von einer Waldorfschule, von irgendeinem anderen Konzept und wo die mehr gelernt haben, zum Beispiel in der Waldorfschule, weiß ich das, ich war da letztens mal zu Besuch und habe da so Probeunterricht und sowas gesehen, die legen sich selber Hefte an, die kriegen da nicht ein Buch, sondern die müssen dann sich das selber aufschreiben. Und dadurch brauchen die natürlich eine ganz andere Art von Mitarbeit. Man muss das verarbeiten, muss das durchdenken, man muss das durch seine Hand fließen lassen, man muss Zeichnungen dazu machen und man arbeitet viel aktiver und kann
ein ganzes Themengebiet ergründen. Die haben ja Epochenunterricht. Genau, ja, Epochenunterricht. Ein Freund von mir hat seinen Sohn auf der Waldorfschule, was ich da mitbekomme, ich hätte alles dafür gegeben, wenn ich auf so einer Schule hätte sein können. Mit den Fingern im Dreck wühlen draußen und selbst dieses selbst Müsli-Gymnastik, wie es so geschrieben wird, Eurythmie, weißt du, Bewegungslehre, das ist alles elementar wichtig für die Kinder. Und was haben wir gemacht in der Schule? Alle dreiviertel Stunde stillsitzen als Kind und jedes Mal ein total theoretisches Konstrukt in den Kopf ballern, Bulimie lernen. Ich weiß nichts mehr von der Schule außer Lesen, Rechnen, Schreiben. Ja,
und das ist das Schlimme. Man lernt den Kindern viel Wissen, man bläut in irgendwas rein, in was man Wissen nennt, aber man lernt ihnen ja nicht die Instrumente. Und das ist ja das Entscheidende, dass das Kind mitbekommt, wie kann ich mir Wissen aneignen, wie kann ich bestimmte Probleme lösen, wie kann ich...
Es kriegt die Kompetenz nachzugucken, wie es gehen würde, wenn es das wissen wollen würde oder so.
Also genau. Und da geht das ja noch darüber hinaus, dass sie ja nicht bloß Wissen lernen, sondern auch Fähigkeiten, Fertigkeiten, wie arbeite ich mit Holz, mit Metall und so weiter, lernen die auch noch, die gehen auch noch in Schulgarten. Das Interessante ist, ich vergleiche das dann immer gerne mit der DDR-Zeit, weil wir hatten das teilweise auch damals, wir hatten noch Frontalunterricht, klar, aber wir hatten noch Schulgarten, wir hatten noch Werken, nannte sich das ja, oder Einführung in die sozialistische Produktion oder produktive Arbeit.
Der beste Schenkelklopfer.
Tatsächlich. Produktive Arbeit. Ich meine, das war Ideologie, also teilweise durchsetzt, ja, ohne Frage. Klar. Aber wir hatten tatsächlich noch diese Konzepte, wo wir noch so ein bisschen den Kontakt hatten zu der realen Welt, zu einem Stück, was wir mal gefeilt haben, wo wir mal versucht haben, irgendwas zu produzieren und selber zu machen und nicht bloß den Frontalunterricht hatten. Und das, vielleicht ist das auch ein Grund, warum im Osten immer noch so ein bisschen anderer Geist herrscht, der natürlich jetzt auch mit der Zeit
verloren geht. Wurde Gemeinschaft gefördert.
Ich glaube auch die Kinder. Ja, genau. Ich glaube die Kinder in der DDR, das Schul- und Bildungssystem das war nicht so schlecht, wie uns immer weisgemacht wird. Ich glaube, den Kindern wurde eine Menge beigebracht und die hatten auch ein gutes Wissen. Und wie du schon sagst, es war halt, ja, ein bisschen natürlicher alles, als es denn hier im durchkapitalisierten Westen immer weiter vorangetrieben wurde. Ne? Damit könnte man schließen. Die Kinder sind das Wichtigste, was wir haben auf dieser Welt. Wir müssen diesen wertvollsten Rohstoff, den wir haben, mit dem besten Wissen, was wir aufbringen können.
Humankapital heißt so schön.
Ja, das wollte ich ja jetzt nicht nehmen, aber... Ja.
Es ist wirklich so. Also ich arbeite ja beruflich auch mit SAP-Datenbanken zusammen. Und da gibt es dieses Modul HCM. Human Capital Management, Human Capital Management, ja. Und das heißt so mittlerweile, ja. Da macht keiner mehr irgendwie, früher hieß es mal Human Resources, humanen Ressourcen oder menschliche Ressourcen oder wie auch immer, aber es, der Mensch wird als Kapital, Ressource. Als Ressource betrachtet. Also das ist ganz offen, da macht keiner mehr irgendwie noch ein anderes Etikett drüber. Ja, und ich meine, die Leute, die damit arbeiten, die hinterfragen das nicht. Das heißt halt so und dann arbeitet man weiter. Und ich kenne da auch viele gute Leute, gerade in diesem Bereich HR, die sich auch Mühe geben, mit dem Menschen und für den Menschen zu arbeiten und da ja auch ein bisschen sozialer getrimmt sind als einer, der jetzt vielleicht irgendwo im Management sitzt. Man kann die auch nicht alle jetzt irgendwie schlecht reden. Aber man sieht diese Auswüchse, ja, von dem sieht man schon an den Begriffen, die benutzt werden.
Ja. Ich meine es gar nicht negativ. Ich meine es diesmal positiv, dass die Kinder unsere wertvollste Ressource sind.
Ich habe ja die Hoffnung, dass junge Leute, wenn sie uns zuhören, sagen, okay, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Oder mal so einen Gedankenimpuls einfach haben, dass sie sagen, okay, schauen wir nächstes Mal da wieder rein oder da mal und alternative Medien.
Aber die Verantwortung liegt eigentlich schon nicht nur bei dem Konsumenten, sondern auch bei dem, der das anbietet, also eigentlich bei uns, der Gesellschaft, dass wir die richtigen Informationen den Kindern auch schon in der Schule, dass sie nicht erst zu Noviso kommen müssen, sozusagen, um anständige Informationen zu bekommen.
Informationen.
Wenn du Wieso nicht überflüssig machen, ihr werdet immer ein wichtiger Bestandteil des Nachrichtenspektrums. Aber viele der Sachen, die hier zum Beispiel gesagt werden, gehören in die Schule. Viele Sachen. So. Und damit würden wir eine viel offenere Gesellschaft produzieren, anstatt das, was wir mit den Schulen heutzutage erreichen, sozusagen. Und die Kinder sind eigentlich das Wichtigste. Und wir leben in einer Gesellschaft, die macht die Kinder auch kaputt. Dieser permanente Leistungsdruck, jedes Kind wird gleich als ADHS-Kind bezeichnet, nur weil es mal aufstehen will oder sowas.
Also, weil es nicht 6 Stunden einfach sitzen will.
Genau, also wenn wir das Konzept und das ziemlich zügig nicht grundlegend überdenken, haben wir auch wieder ein Problem.
Aber ich habe da letzte Woche erst gelesen, dass jedes 7. Kind in Deutschland von Hartz IV lebt. Also es gibt da auch einen Trend, der auch ein bisschen bedenklich ist. Und also ich stimme euch dazu, dass da die Bildung ganz wichtig ist. Und genau da müssten Eltern auch Verantwortung übernehmen, dass sie dann wirklich hinterfragen. Ich sehe das ja auch bei uns im Dorf. Da wird geguckt, wo die beste Busverbindung ist. Und da gehen die Kinder dann aufs Gymnasium. Weil die müssen nach der Grundschule, müssen die alle aufs Gymnasium. Und da wird nicht hinterfragt, wie gut der Unterricht ist. Da gibt es so einen Tag der offenen Tür, da wird geguckt, oh, hier sieht es schön aus, das ist ein modernes Haus, sie haben eine schöne Einrichtung im Physiklabor, gefällt mir, machen wir. Wo kann ich unterschreiben? Und ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben, ich habe mir viele Schulen angeguckt und ich habe genau in der Schule, wo die meisten ihre Kinder hinbringen, habe ich mir zum Beispiel einen Geografieraum angeguckt und habe festgestellt, da hingen dann an der Wand lauter große Plakate, Weltkarten von Amerika aus verschiedenen Epochen. Dachte ich, ja, interessant. Dann habe ich mir die Bücher angeguckt, alles so Zweiter Weltkrieg und so weiter und hatte so das Gefühl, das ist ziemlich einseitig. Und dann bin ich zu dem Geografielehrer gegangen und habe gesagt, wissen Sie was? Das erinnert mich an meine Zeit früher in der Schule. Ich war ja noch zu DDR-Zeiten in der Schule und da war das ganz genauso. Da hingen da nur die Karten nicht von der USA, sondern von der Sowjetunion. Da hingen die Sowjetunion, so ein paar rote Symbole und Spruchbanner wie bei Ihnen. Da hingen dann so große Sprüche, wir zeigen Courage gegen Rassismus und so weiter. Aber ich sagte, das war bei uns früher ganz genauso. Da stand dann für Solidarität, Völkerfreundschaft und Sozialismus. Und ich erkenne, es hat sich nichts geändert, außer die Führungsmacht.
Der Hashtag hat sich geändert. Ja.
Wie haben die Reaktion?
Ja, der hat da geschmunzelt, aber was soll er machen?
Ja, hat er recht, okay, aber ja, hast du recht.
Das war so ein großes Gymnasium, dass er ja nicht mal der einzige Geografielehrer war. Ja, dann steht ja auch noch eine Konkurrenz unter den Lehrern und da kann man ja nicht aus der Rolle tanzen. Und,
immer diese Konkurrenz.
Das fand ich wirklich erschreckend. Und dann war ich wirklich dankbar für diese Schulen, wo man gemerkt hat, dass sie ein bisschen kleiner waren und die Lehrer engagiert waren und die gesagt haben, wir möchten, dass die Kinder auch mal was selber machen, auch mal ein Musikinstrument in die Hand nehmen, mal selber spielen und nicht immer nur sich Biografien von diesen Musikern anhören und irgendwelche Noten und Akkorde lernen, sondern das auch mal machen und so weiter, wo man wirklich merkt, da ist Leidenschaft, da sind Lehrer, denen ihr Beruf Spaß macht, für den dieser Beruf eine Berufung ist. Und genau da muss man die Kinder hinschicken, weil das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Alle macht den Kindern.
Alle macht den Kindern.
Kindern die Macht. Kinder, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort.
Es kann nicht schlimmer werden. Wenn man jetzt sagt, die Kinder hauen sich ja Buddelkasten immer auf den Kopf mit der Schippe, das tun die Erwachsenen auf dem Planeten permanent die ganze Zeit. Es kann nicht schlimmer werden, wenn wir die Kinder an die Macht lassen.
Ich bin dabei. Wo kann ich unterschreiben?
Ja,
mach du Schlusswort hier. Kannst du das alles, fass doch mal zusammen, was haben wir denn jetzt alles gesprochen?
Es bleibt auf jeden Fall noch zu sagen, am 19.05. die Mahnwache in Berlin. Wenn Sie, liebe Zuschauer, einen unserer drei Gäste heute live sehen wollen, alle drei wahrscheinlich auf der Bühne zu sehen in Berlin am Alexanderplatz, später am Potsdamer Platz. Es geht über mehrere Stunden den ganzen Tag. Lars, wer ist so da? Ein paar Namen?
Naja, abgesehen von den hier Anwesenden, ist ein Florian Hausschild da, der sich über Blockchain unterhalten wird. Das ist Norbert ist natürlich da, die ganzen Organisatoren der Mahnwache in Berlin, also Jürgen, Norbert, Bilbo Kai Wess ist da, mit der Bärensuppe zum Beispiel, auch ein Projekt, also von daher...
Viele Musik-Acts.
Killers More Gain, die Bandbreite, glaube ich, also viele...
Also ein typisches Mahnwache.
Eine typische Mahnwache. die Infos sind im Facebook, im Netz, auf der Webseite alles zu finden, also von daher... Ja,
aber wir blenden die Webseite.
Volles Programm von...
Auf jeden Fall ein.
Den ganzen Tag über.
Genau, also... Zahlreich erscheinen am 19. Mai in Berlin. Für heute war es das. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Ciao.